Ihr seid im Salatschatten im Freien Radio Potsdam mit Jobs, der Sendung mit etwas weniger Musik und dafür mehr Wörtern. Ich habe heute euch einen Studiogast mal wieder mitgebracht. Die Welt ist ja voller Verrücktheiten und man mag gar nicht die vielen Geschichten erzählen, die jetzt so gerade passieren. Da spielt mal wieder Krieg im Kaukasus und die Corona-Maßnahmen werden kritisiert. Alle haben Angst vor dem Virus. In der Türkei dreht jemand durch. Die ganze Welt eigentlich voller Geschichten, die man ganz nett finden würde, wenn sie in einem Bilderbuch stehen. Aber leider ist es Wirklichkeit. Und irgendwann in dieser Welt, in einem, 5 oder 10 Jahren, wird jemand über all diese Ereignisse einen Film drehen, einen Dokumentarfilm. Und deswegen habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der sich unter anderem auch mit Dokumentarfilmen befasst. Es ist Guido Kirsten. Hallo Guido.
Ja, hallo.
Du bist an der Filmuniversität, heißt die jetzt, ja?
Richtig.
Konrad Wolf. Genau. Ich kenne die noch als Filmhochschule.
Ja, das war die Hochschule für Film und Fernsehen, Konrad Wolf.
Genau. Und die arbeitet noch richtig, weil Universität stelle ich mir vor, da sind jetzt ganz viele Leute, die dort studieren.
Ja, das ist nach wie vor eine Hochschule, wo auch Filmpraxis studiert werden kann und unterrichtet wird. Also da sind die verschiedenen Gewerke wie Regie und Drehbuch und Kamera und Schauspiel, die werden da nach wie vor unterrichtet. Aber es gibt eben auch einen Forschungsbereich, wo Filmhistoriker und Filmwissenschaftler, Filmtheoretiker zusammenarbeiten und mehrere medienwissenschaftliche Studiengänge bespielen, wo Studierende eben auch Bachelor und Master Medienwissenschaft studieren können.
Wie viele Studierende gibt es denn an dieser Universität?
Oh, da bin ich ehrlich gesagt überfragt, weil das sehr unübersichtlich ist, weil das zwei verschiedene Fakultäten sind und es, wie gesagt, die Praktiker und die eher theoretisch-wissenschaftlich studierenden Leute gibt. Das kann man nicht genau sagen, eben weil das auch verschiedene Studiengänge sind. Mehrere Masterstudiengänge und ein Bachelorstudiengang, und das kann ich dir nicht genau sagen, wie viele das jetzt insgesamt da sind, die da studieren.
Weil ich war noch nie dort gewesen, muss ich ehrlich zugeben. Bin ja auch kein Potsdamer. Und die sind alle an dem Standort in Babelsberg beheimatet.
Genau, die sind alle da in Babelsberg.
Da ist der Campus und da...
Da ist der Campus, da ist dieses große Gebäude, da sind verschiedene Studios, da sind Kinosäle, da sind die ganzen Büros. Da ist im Prinzip alles untergebracht. Das Ganze wächst auch. Da ist auch schon seit längerem eine Baustelle. Da wird das sogenannte Haus 6 gerade gebaut. Und zum Teil sind momentan Büros auch noch da auf dem Gelände vom RBB, respektive von dem Studio, wo gerade auch wieder was gedreht wird. Also es ist ein bisschen dezentraler, weil manche gerade von den Forschungsprojekten noch so ausgelagert sind, weil es tatsächlich so ist, dass die Filmuniversität in den letzten Jahren gewachsen ist, auch insbesondere durch solche Drittmittelforschungsprojekte. Immer mehr Leute dazugekommen sind, die interessante Sachen machen. Und tatsächlich die Büroräume der ehemaligen Hochschule jetzt langsam nicht mehr ausreichen, sodass eben neu gebaut wird.
Wie würdest du denn im Überblick einschätzen, wenn man irgendwas mit Film studieren möchte in ganz Deutschland, ist das eine eher marginale oder mittlere oder herausragende Stellung, die diese Filmuni hat?
Was soll ich da jetzt sagen? Nein, das ist natürlich total herausragend. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz guter Standort aus verschiedenen Gründen. Also es hat natürlich mit Potsdam und Berlin die Nähe von zwei relativ großen Städten, was es, glaube ich, attraktiv macht. Und es gibt eben den Zusammenhang von den Forschungen und der Theorie, wo renommierte Leute sind, und eben gleichzeitig die Praxismöglichkeiten. Und es gibt die alte Tradition auch mit den Studios und dem Gelände da in Babelsberg. Ich glaube, das ist alles in allem eine sehr, sehr gute Institution. Und ich glaube, gerade diese Mischung eben aus klassischer Filmhochschule und Filmuniversität macht das Ganze relativ außergewöhnlich im Vergleich zu anderen Standorten, die dann eher noch wirklich mehr reine Filmhochschule sind oder auch sehr klein sind, beispielsweise wie die DFFB in Berlin, die sicherlich auch ein sehr guter Ort ist. Aber ich glaube, dass in Potsdam-Babelsberg ist letztlich vielfältiger. Also auch die Möglichkeiten, da mit anderen Leuten aus anderen Gewerken oder aus anderen Zusammenhängen zusammenzukommen. Leute, die vielleicht eher Animation machen beispielsweise, Insofern ist man da, glaube ich, in Babelsberg sehr gut aufgehoben, um dort zu studieren.
Hört sich ja fast ein bisschen an wie Bauhaus, wo man ja auch so ein Konzept verfolgt hat, dass verschiedene Gewerke, also nicht nur die reine Kunst, sondern auch das Handwerk und ja, alle miteinander.
Vielleicht, im besten Fall könnte man das vergleichen, ja. Das ist ein schmeichelhafter Vergleich. Also finde ich nicht verkehrt.
Ja, Dokumentarfilme. Du bist im Dokumentarfilmsektor beschäftigt, angesiedelt.
Eigentlich nicht so sehr. Nee, das stimmt eigentlich gar nicht so sehr. Also ich habe mich eigentlich eher in erster Linie mit Spielfilmen beschäftigt. Allerdings mit den Spielfilmen, die oft so eher dem Bereich des Sozialrealismus zugeordnet werden. Das heißt, dem Bereich, der vielleicht eine gewisse Schnittmenge zum Dokumentarfilm aufweist oder auch wo es um Filmformate geht, die vielleicht an der Grenze zwischen dem Dokumentarischen und dem Spielfilm sind. Also da, wo man das manchmal gar nicht mehr genau unterscheiden kann, ob die Personen sich selber spielen, ob sie in dem Moment sie selber sind, was da jetzt erfunden und fingiert und geprobt und gespielt und dann aufgenommen wurde oder was spontan entstanden ist. Und in dem Projekt, um das es ja, glaube ich, heute auch so ein bisschen gehen soll, also die filmischen Diskurse des Mangels, da ist es so, dass wir uns sowohl Spiel- als auch Dokumentarfilme angucken. Also eigentlich sämtliche Arten von Filmen, die eben Prekarität und Exklusion und Armut und die soziale Frage im allgemeinen Sinn behandeln, die zu filmischen Diskursen machen. Das heißt, wo die Bilder uns etwas darüber verraten, wie die soziale Wirklichkeit aussieht und uns diese Probleme dann auch visuell und auditiv näher bringen.
Wie ist das an dieser Universität angesiedelt, dieses Projekt, im Rahmen der Lehre, der Forschung oder als was läuft das da?
Also wir haben für das Projekt Gelder von der DFG bekommen, der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das ist ein sogenanntes Emmy-Noether-Projekt. Das heißt, das ist so eine Art Projektzusammenhang, der eher selten ist, weil da Leute, die eben keine Professur selbst haben, sondern sogenannte Postdocs sind, nach der Promotion in der Phase die Möglichkeit bekommen, eine eigene Forschungsgruppe zu leiten. Und ich habe das 2017 beantragt, 2018 dann diese Gelder zugesprochen bekommen und seit Ende 2018 mache ich das da. Und dann sind 2019 noch zwei Doktorandinnen dazugekommen in dem Projekt. Hanna Prenzel und Elisa Kuter, die jeweils ihre eigenen Forschungsprojekte bearbeiten, zu denen ich vielleicht auch noch mehr sagen kann. Und dann gibt es noch zwei sehr tolle studentische Hilfskräfte, die da auch dabei sind. Und so haben wir ein kleines Team von 5 Leuten, sind aber auch noch mit anderen Leuten an dem Haus assoziiert. Also da gibt es noch Christoph Büttner, der ein ähnliches Projekt zum Thema der Veränderung der Arbeit im Film betreut. Und wir tauschen uns aus, machen gemeinsam ein Forschungskolloquium. Das ist also Lehre, die eher sozusagen für die bereits Graduierten angeboten wird, also die Leute, die sich mit ihren Promotionsthemen beschäftigen, aber gleichzeitig dann auch thematisch weiterbilden wollen oder auch theoretisch und methodisch, was zum Beispiel Film als Diskurs betrifft. Und dann gibt es aber auch noch Seminare, die wir unterrichten. Also wir machen das als kleines Team. Wir hatten im letzten Semester ein Seminar zum Thema Prekarität im europäischen Spiel- und Dokumentarfilm, wo wir 11 Masterstudierende hatten und mit denen relativ intensiv, allerdings unter den erschwerten Corona-Bedingungen, uns eben mit Filmen beschäftigt haben, die diese Sachen behandeln. Also Filme aus verschiedenen europäischen Ländern, wo es um verschiedene Themen im Bereich von Prekarität ging. Und dann gab es von den Studierenden eigene Beiträge in Form von Referaten. Und das setzen wir in dem jetzt beginnenden Semester fort, wo es dann ein Forschungsseminar gibt, wo dann die Studierenden zusätzlich auch noch ihre eigenen Themen bearbeiten können und wo dann wirklich kleine Forschungsarbeiten entstehen sollen, die vielleicht auch in irgendeiner Form publiziert werden können dann im Anschluss. Und da sind wir sehr gespannt, wie dann so die Impulse von den Studierenden in unser Projekt hineinkommen.
Was wird denn das Ergebnis des Projektes insgesamt sein? Eine Publikation oder?
Also es wird verschiedene Publikationen geben. Wir hatten eine sehr schöne und relativ große internationale Konferenz Ende Januar diesen Jahres, Anfang Februar. Da hatten wir ungefähr 14 europäische Filmwissenschaftlerinnen und Filmwissenschaftler eingeladen aus ihren jeweiligen Herkunftsregionen oder den Regionen, in denen sie leben oder mit denen sie sich besonders ausgiebig beschäftigt haben, uns vorzustellen, eben im Hinblick auf diese Frage, wie wird dort das Thema Armut und Prekarität filmisch verhandelt, behandelt, was sind die besonderen Themen, was sind die Schwerpunkte, die da gesetzt werden, unter welchen Bedingungen findet das statt. Und daraus wollen wir eine Publikation machen, die voraussichtlich Ende nächsten Jahres, wenn es gut läuft, erscheint vielleicht auch Anfang übernächsten Jahres, weil das immer so einen gewissen Vorlauf hat, bis die Texte dann auch wirklich bekommen. Also das sind ja zunächst Vorträge gewesen, die dann von den Teilnehmenden zu Essays ausgearbeitet werden und die dann wiederum von uns redaktionell bearbeitet werden, teilweise vielleicht auch noch einem Peer-Review-Verfahren unterliegen. Und dann wird das Ganze publikationsfähig gemacht im Laufe des kommenden Jahres und ja, wahrscheinlich erscheint das dann Anfang 2022 als Buch und zunächst als ein Hardcover, was leider bei solchen akademischen Büchern inzwischen relativ teuer ist. Deswegen haben wir uns mit dem Verlag darauf geeinigt, dass es auf jeden Fall auch noch eine Taschenbuchausgabe geben wird davon, die dann auch für normale Menschen erschwinglich ist, weil wir hoffen, dass so ein Thema wie Prekarität im Film durchaus auch eine gewisse Leserschaft findet. Das ist jetzt kein totales Orchideenthema, sondern das ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiges Thema. Und dann wird es auch noch nach 24 Monaten als Open Access online verfügbar sein, sodass sich das dann alle Leute auch gratis dann eben im Netz angucken können. So, das ist die erste Publikation. Dann sollen im Laufe dieses Projektes oder gegen Ende des Projektes dann auch noch weitere Publikationen folgen, die dann eben auf den Dissertationen basieren. Und ich habe auch vor, ein kleines Buch zu schreiben. Da schauen wir mal, wie das läuft. Also wir haben netterweise auch schon einen Verlag gefunden, der sich dafür interessiert und der mit uns eine ganze Buchreihe machen möchte. Also das ist sehr erfreulich, weil die auf uns zugekommen sind nach dieser Konferenz und uns eben gefragt haben, ob wir nicht Lust hätten, das mit ihnen zusammen zu machen, diese Publikation von der Tagung. Und dann aber auch vorgeschlagen haben, dass wir ja nicht nur diesen Tagungsband machen könnten oder die Publikation, die darauf basiert, sondern darüber hinaus eben auch noch eine ganze Buchreihe, die eben thematisch auf unser Thema zugeschnitten ist und Film Class Society heißen wird und eben ab dann dem kommenden oder dem Jahr danach verschiedene Bände zu diesem Thema veröffentlicht.
Das Thema scheint mir eines zu sein, von dem ich annehmen würde, dass da weltweit schon seit vielen Jahren drüber geforscht, nachgedacht und publiziert wird. Stellt sich das in irgendeine Reihe, die damit fortgesetzt wird?
Also erstaunlicherweise ist das gar nicht so. Es gibt eigentlich relativ wenig Publikationen zum Thema Armut und Prekarität im Film. Das hat mich selber, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, sehr erstaunt. Und das war auch ein Grund, warum ich dieses Forschungsthema dann beantragt habe und unbedingt bearbeiten wollte, weil ich gedacht habe, das ist eigentlich eine sehr erstaunliche Forschungslücke. Das ist ja bei so Fächern immer so, dass es bestimmte Forschungstraditionen gibt und dass die irgendwie machen, was sie machen, aus Gründen, weil das andere Leute auch schon gemacht haben. Und dann hat man gewisse Methoden entwickelt, wie man eben diese Fragen behandelt. Und man muss sagen, dass das, was so unter der sozialen Frage firmiert, eigentlich relativ marginal behandelt wurde in der Filmwissenschaft. Da waren, wenn man sich jetzt die sozialen Themen im Spezifischen anguckt, eher Fragen von Gender und Race oder Migration oder Postkolonialismus im Zentrum der Debatten. Da gab es viel mehr Forschung, da wurden auch viel mehr Konzepte entwickelt, das wurde viel mehr debattiert und kontrovers verhandelt, während tatsächlich Fragen wie die nach der Klasse oder nach der Armut oder nach Ausbeutung und so weiter im Grunde sehr zu kurz gekommen sind. Und ich glaube, das gilt für die Filmwissenschaft, das gilt aber auch für so angrenzende andere Kulturwissenschaften oder die Medienwissenschaft allgemein, aber auch die Literaturwissenschaft zu einem Teil, zumindest soweit ich das überblicke. Und das ist eigentlich erstaunlich und spricht, glaube ich, für ein gewisses Ungleichgewicht, was zum Teil vielleicht auch einfach mit der Herkunft der Akademiker zusammenhängen könnte, weil ja bekannt ist, dass irgendwie sehr viele Akademiker letztlich aus einem bürgerlichen, oft auch bildungsbürgerlichen Zusammenhang kommen und letztlich Leute mit einem Arbeiterklasse-Hintergrund in diesen Wissenschaften sehr marginal nur vertreten sind. Und das könnte einer der Gründe sein, warum es da so ein extremes Ungleichgewicht gibt.
Eine soziologische Hypothese.
Aber es hat sich ein bisschen geändert, weil du hast ja gefragt, irgendwie, was es da so gibt oder was es für Traditionen gibt. Tatsächlich ist es so, dass jetzt in den letzten Jahren es ein bisschen mehr dazu gibt. Man könnte auch sagen, das Thema Prekarität ist eigentlich so in den frühen Nullerjahren, so in den Sozialwissenschaften langsam populärer geworden. Und mit einer Verspätung von 15 Jahren etwa kommt das jetzt auch in den Kulturwissenschaften an. Es stimmt jetzt, also es ist ein bisschen zugespitzt, es gab auch schon Sachen in den letzten 10 Jahren, aber tatsächlich ist es in der Filmwissenschaft so, dass eigentlich jetzt erst die interessanteren Sachen veröffentlicht werden und hoffentlich in den kommenden Jahren da auch noch mehr passiert. Also genau in dem Jahr, wo ich dann den Antrag gestellt hatte, erschien dann das erste Buch über Armut im amerikanischen Film. Das war dann immerhin ein Anknüpfungspunkt, auch wenn ich das Buch selber nicht restlos gelungen finde, ist es zumindest was, wo jemand mal versucht hat, einen Überblick über Darstellungen von Armut in der amerikanischen Filmgeschichte zu geben. Und da kann man dann schon anknüpfen. Stephen Pimper heißt der Autor.
Verwundert mich insofern, weil ich Film, na gut, ich habe es vielleicht auch selektiv das ganze Filmwesen betrachtet. Und zum Beispiel der italienische Film der 1950er und 60er Jahre hat sich ja quasi aus diesen sozialen Fragen heraus mehr oder weniger auch entwickelt, aus den Konflikten, die es da gab und den Streiks und Gewerkschaften. Und der hat ja auch sehr ausgestrahlt, auf zumindest den europäischen Film. Weiß nicht, ob da in Amerika was angekommen ist davon, aber es sind ja auch viele nach Amerika gegangen dann von den italienischen Filmleuten. Und da habe ich gedacht, das ist so eine, ja, zumindest war es damals auch so eine durchgehende Linie, dass man das Soziale schon als den primären Input nimmt, um überhaupt irgendeine Brisanz auch in den Unterhaltungssektor, wo es dann ausstrahlt. Und deswegen hatte ich gedacht, dass man das schon immer auch beobachtet hat als Wissenschaftler.
Ja, nee, das ist eine total interessante und auch eine total berechtigte Beobachtung. Also du hast total recht, das stimmt für den italienischen Film der 40er und 50er Jahre in einem ganz hohen Maße. Da waren ganz viele Filme unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die sich mit sozialen Fragen beschäftigt haben. Manche Regisseure haben sich dem wirklich gewidmet und sehr viele Filme zu diesen Themen gemacht, insbesondere das Duo Vittorio De Sica und Cesare Sabatini. Aber auch andere Leute, wie zum Beispiel Giuseppe De Santis, der ein Stück weit vielleicht weniger bekannt ist, aber auch sehr einschlägige Filme zu diesen Themen gemacht hat und einige andere, die man auch nennen könnte. Also es gibt wirklich eine ganze Reihe und die sind auch nach wie vor total sehenswert und bemerkenswert und bespielen eigentlich diese Frage auch aus ganz unterschiedlichen Registern. Also es gibt da eher komödiantische Sachen, es gibt da wirklich relativ melodramatische Sachen, es gibt eben sehr sozialrealistische Sachen. Das Ganze wird ja auch als Neorealismus bezeichnet. Aber die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Film, die zu der Zeit eigentlich noch gar nicht so üblich war, also damals gab es vor allem Filmzeitschriften, in denen dann auch auf hohem theoretischem Niveau sich mit den Filmen beschäftigt wurde. Die eigentliche Filmwissenschaft ist später entstanden. Und zu der Auseinandersetzung oder zu den Diskursen der damaligen Zeit um den Neorealismus kann man sagen, dass es da mindestens zwei größere Gruppen gab. Die einen waren die eher politischen, die eher an diesen sozialen Themen interessiert waren, weniger an der ästhetischen Form der Filme. Und auf der anderen Seite die Leute, die sich eigentlich im Neorealismus in erster Linie für die neuartige Form interessiert haben. Also das, was da an einer neuen Erzählform entstanden ist und die eigentlich dann die verhandelten Themen ein Stück weit hintangestellt haben in ihren Überlegungen oder gesagt haben, das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche an diesen italienischen neorealistischen Filmen ist die neue filmische Form, die da gefunden wurde. Und tatsächlich hat sich dann eigentlich in der akademischen Filmwissenschaft diese Linie, also die der ästhetischen Betrachtung der neorealistischen Filmrevolution, durchgesetzt. Und das, was in der Zeit an Publikationen zu der sozialen Frage erschienen ist, wurde viel weniger rezipiert, wurde viel weniger übersetzt und wurde viel weniger in der internationalen Debatte aufgenommen. Das hat verschiedene Gründe. Das hängt zum einen mit den großen Namen zusammen. Also André Bazin, der am Anfang vielleicht noch eher so zwischen den Lagern stand, muss, glaube ich, insgesamt eher dem ästhetischen Lager zugerechnet werden. Und das ist der Name, der dann in den filmwissenschaftlichen Curricula am stärksten mit dieser Frage vom Neorealismus verknüpft wurde. Also den liest man dann am ehesten. Und den rezipiert man auch sekundär durch die Werke von Gilles Deleuze, der einer der bekanntesten französischen Filmphilosophen ist und auch immer wieder rezipiert wurde und der gesagt hat, der italienische Neorealismus ist ein Moment in der Filmgeschichte, wo das sogenannte Zeitbild gegenüber dem Bewegungsbild entsteht. Und das ist eigentlich, vielleicht könnte man sagen, auch eine Aufnahme dieser Bazinschen Thesen. Und das wurde eben sehr viel mehr besprochen als eben die Frage, inwieweit da soziale Fragen wie Mieten, Arbeit, Arbeitslosigkeit, neue soziale Utopien in diesen italienischen Filmen auch verhandelt wurden.
Du hattest ja gesagt am Anfang, dass du vor allem auch mit Spielfilmen unterwegs bist und die anschaust. Und da stelle ich mir vor, dass man das Gewicht schon vom Machen her, von der Idee her, vom Dokumentarfilm hin zum Spielfilm mehr auf die Form verlagert und dann mit dem Spielfilm doch vielleicht eher ins öffentliche Bewusstsein reingehen möchte und mit dem Dokumentarfilm vielleicht auch Hintergründe beleuchtet und Zusammenhänge, Kausalitäten, also gesellschaftsanalytische Momente damit reinbringt. Und also ich stelle mir das schon vor als ein Kontinuum und die einen von den anderen profitieren, die einen vielleicht eher die Form entwickeln, die anderen eher sich mit den Inhalten auseinandersetzen, die anderen dann wieder verarbeiten können und so. Stelle ich mir das so als ein Wechselspiel vor und so. Also diese Dynamik, wie Filmleute auch aufeinander reagieren und voneinander schöpfen.
Also es gibt natürlich auch Filmemacherinnen und Filmemacher, die sich in beiden Formaten oder beiden Gattungen zu Hause fühlen und wechseln und beides machen. Also gerade die Leute, die so eher im realistischen Spielfilm beheimatet sind, machen dann immer mal wieder auch einen Dokumentarfilm. Also in Deutschland könnte man an Hans-Christian Schmid zum Beispiel denken. Oder auch an Maria Späth, die beide sowohl Spielfilme oder in erster Linie Spielfilme gemacht haben und dann aber eben auch vereinzelt dokumentarische Werke, die eben auch eine gewisse soziale Relevanz haben. Deswegen nenne ich die beiden Namen jetzt auch. Ich glaube, dass man aber schon sagen kann, dass in beiden Fällen es sowohl um den Gehalt oder den Inhalt oder das Thematische als auch um die Form geht. Also jede Dokumentarfilmmacherin stellt sich genauso die Frage nach der Form wie der Spielfilmregisseur oder die Spielfilmregisseurin. Und da gibt es ja inzwischen auch ein ganzes Formarsenal, für das man sich entscheiden kann. Und dann gibt es unterschiedliche Gründe, warum man das eine oder das andere wählt. Und das muss man sich dann, glaube ich, in den einzelnen Fällen immer wieder angucken. Und tatsächlich ist es bei uns in dem Projekt so, dass wir eigentlich das Verhältnis von beiden versuchen in den Blick zu bekommen oder uns die Frage stellen, was erzeugen die Formen eigentlich für Arten oder Möglichkeiten der Erfahrung? Also wie bringen uns die Filme die spezifischen Schicksale oder auch die allgemeineren Problemlagen nahe? Also wie kommen wir den Figuren nahe? Wie können wir uns in die eventuell einfühlen? Und das gilt natürlich unter unterschiedlichen Voraussetzungen, aber im Grunde für beide Gattungen, also für den Spiel- und für den Dokumentarfilm. Im einen Fall wissen wir natürlich, das sind reale Schicksale und haben immer noch die Frage vor Augen, inwieweit in der Drehsituation da gewisse ethische Überlegungen auch eine Rolle gespielt haben oder inwieweit da die gefilmten Subjekte in ihrer Würde verletzt wurden oder so. Das ist natürlich bei solchen Fragen von Armut immer auch eine Thematik. Und das spielt bei den Spielfilmen natürlich keine Rolle, weil es da sich um Schauspieler handelt, selbst wenn es Laiendarsteller sind, sind die doch immerhin nicht real von dem Schicksal, was sie da darstellen, in dem Maße, wie es dann in dem Film gezeigt wird, betroffen. Aber da stellt sich dann gleichzeitig natürlich die Frage, wenn wir uns dann einfühlen in fiktive Figuren, fühlen wir uns nicht auch ein in das Schicksal von Leuten, die ganz ähnlichen Problemen unterworfen sind? Also bedeutet nicht auch ein realistischer Spielfilm ein größeres, engeres, genaueres Verständnis von sozialen Problemlagen und prekären Schicksalen, als man das zum Beispiel hat, wenn man in der Zeitung über den Anstieg der Armutsstatistik oder so liest?
Ich bin nicht so ein Kinomensch und nehme Kino, wenn überhaupt, dann im Fernsehen wahr. Und da ist mir bezüglich dieses Themas aufgefallen, wenn ich eine Ankündigung sehe von einer spielfilmischen Umsetzung eines Themas, wo ich meine, das könnte vielleicht doch besser ein Dokumentarfilm sein, wo irgendwas verfilmt wird, um das authentischer oder in die Breite zu bringen. Und das ist jedes Mal so, dass ich nach relativ kurzer Zeit die Fernbedienung nehme und wegschalte, weil ich die nicht ertrage, diese. Also gut, das mag vielleicht auch andere geben, vielleicht habe ich wirklich die Falschen erwischt und ich kann mich auch gar nicht mehr an die Titel erinnern, so wenig ist da hängen geblieben. Ich fand die alle schon vom ersten Eindruck her ganz furchtbar, also dass man sieht, jemand, also ein Mensch bringt sich da selbst ein. Und da kommt ja noch eine weitere Komponente dazu. Also du hattest ja, also wir hatten ja jetzt gerade diese beiden Aspekte der Form und des Inhalts, also des gesellschaftlichen Hintergrundes. Warum sind denn Leute arm und so? Und dann gibt es aber noch einen dritten Aspekt, nämlich die, unter welchen Bedingungen ein Film produziert wird. Mhm. Also warum produziert man einen Film? Was erhofft man sich davon? Wie muss man diesen Film auch konzipieren, um ja entweder irgendeine Förderung zu bekommen oder kommerziell erfolgreich zu sein oder was auch immer, oder in dem jeweiligen Kontext des Staates, in dem man da lebt, auch überhaupt existieren zu dürfen. Und diese ganzen Produktionsbedingungen, vor allem eben die kommerziellen, die was ich jetzt so im Blick hatte bei diesen Verfilmungen von ernsten Themen, die, wo ich dann abgeschaltet habe, dass das alles so Momente sind, die ja vielleicht für eine Betrachtung eher primär sein sollten, als dass man sich die Ergebnisse anschaut und sagt, ja, und diese Mittel kann man verwenden und so, aber eigentlich sind die Filmemacher doch dann auch gar nicht so frei in der Wahl ihrer Themen und Mittel. Ist das auch Gegenstand eurer Untersuchungen oder Diskussionen über die Armut im Film?
Also die Produktionsbedingungen interessieren uns auf jeden Fall auch. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, auf welche Filme du da anspielst oder was du da meinst. Es gibt natürlich viele solcher Filme, die irgendwie so Problemfilme sind oder tatsächlich, wie du das gesagt hast, so gewisse Schicksale dann verfilmen und dann vielleicht auch irgendwie so Biopic-mäßig und das dann besonders im Fernsehfilmformat besonders tränendrüsenreich und melodramatisch aufbereiten. Es gibt aber auch ganz viele ganz großartige Filme, die das schaffen, uns für die Schicksale der Figuren und entsprechend die Probleme zu interessieren, uns vielleicht auch wirklich etwas beizubringen und etwas lernen zu lassen, also schon fast in einem edukativen Sinn über die Besonderheit vielleicht auch in verschiedenen europäischen Regionen. Also wir sind ja jetzt auf den europäischen Film konzentriert und wo wir dann Gebiete oder Orte kennenlernen, die wir normalerweise so gar nicht kennengelernt hätten. Also ich denke jetzt an tatsächlich wieder Filme, die auf der Kante zwischen Spiel- und Dokumentarfilm sind, im Grunde wohl tatsächlich eher aus dem Dokumentarischen kommen, wobei die Grenze immer wieder auch verletzt wird, und zwar die Filme von Pedro Costa, die sogenannte Fontainers-Trilogie, die in einem Viertel von Lissabon spielt, wo es eine sehr große migrantische Bevölkerung gibt. Viele aus Kap Verde, die da hingekommen sind, auf der Suche nach Arbeit oder aus anderen Gründen und dann mehr oder weniger da vielleicht gestrandet sind. Es gibt sehr viele Drogenprobleme. Und tatsächlich sind diese Filme unglaublich nah an diesen Personen dran. Also zunächst war das, glaube ich, ein Spielfilmprojekt Ossos, wo der Filmemacher dann aber die Leute kennengelernt hat, die er zunehmend in den Filmen danach als reale Personen ernst nimmt oder aber auch die reale Personen später dann wieder, also zum Beispiel jetzt in dem jüngsten Film, dann auch wieder Rollen spielen lässt, die aber gleichzeitig inzwischen schon so stark von der tatsächlichen Personen irgendwie überschrieben sind, dass man das gar nicht mehr so genau voneinander trennen kann, das eigentlich total interessant ist. Und gleichzeitig sagen auch viele, das sind eigentlich Filme in erster Linie über diese Orte oder diesen sehr speziellen Ort von diesem von Tainash, was außerdem auch noch die ganze Zeit in so einer starken Veränderung begriffen ist, weil das ist im Grunde wie ein Slum, was dann aber auch zum Teil abgerissen wird im Lauf der Filme, die er jetzt über mehrere Jahrzehnte auch schon gedreht hat. Und so, glaube ich, gibt doch Filmen einem die Möglichkeit, eben Sachen zu erleben, wenn man sich darauf einlässt, was, wie gesagt, mit anderen Mitteln so nicht gegeben wäre. Und was da die Produktionsbedingungen angeht, muss man sich das wahrscheinlich auch wieder in den einzelnen Fällen genauer angucken, wo dann die Gelder dafür herkommen. Aber oft sind das Filme, die gar nicht so sehr kostenaufwendig sind, sondern eher wahrscheinlich sehr zeitaufwendig. Und wo es reicht, in Anführungsstrichen, wenn die Leute einfach gewillt sind und genug Energie haben und hartnäckig genug sind, ihre Projekte wirklich zu realisieren, dann ist da eigentlich relativ viel möglich. Und dann gibt es natürlich noch ein ganzes Segment vom sogenannten Arthouse oder auch Festivalfilm, wo Filme gemacht werden, die dann auch ein spezifisches cinephiles Publikum adressieren, von denen man weiß, dass die auch die filmische Form insbesondere sehr ernst nehmen und sich dann aber auch genau angucken, inwieweit die dann eben mit dem Erzählten harmoniert oder disharmoniert. Und die dann eben auch oft auf den größeren Festivals große Erfolge haben. Also wenn man sich jetzt die Dardenne-Brüder aus Belgien anguckt oder Ken Loach aus Großbritannien, was wahrscheinlich so die Namen sind, die am allerbekanntesten sind, wenn es um die Frage von Prekarität und Armut im europäischen Film geht, dann sind das Filmemacher, die sehr großen Erfolg haben und immer wieder Preise gewonnen haben mit ihren Filmen auf den wichtigsten Festivals überhaupt. Und das ist natürlich eine eigene Ökonomie, auch eine eigene Aufmerksamkeitsökonomie, aber ich glaube, das schadet nicht, dass es solche Filmemacher gibt heutzutage oder sagen wir in den letzten 20 Jahren mindestens, die sich eben diesen Themen auf eine sehr ernsthafte Weise annähern. Also im Grunde kann man sagen, es ist tatsächlich, was die Filmproduktion angeht, eine gar nicht so schlechte Zeit und in mancher Hinsicht sogar vielleicht vergleichbar mit dem, was in Italien und dann in anderen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist.
Rathausfilme, ein Genre, was ich bis gerade eben noch nicht kannte.
Arthouse.
Arthouse, okay. Haben mir meine Ohren einen kleinen Joke eingespielt. Diese ganze Festivalindustrie, nenne ich es mal, würdest du die als lebensnotwendig für Film ansehen? Dass sowas überhaupt auch jenseits des rein kommerziellen Filmes Bestand haben kann? Und dass dann Input auch kommt in das ganze Filmwesen?
Ja, das ist total wichtig. Also Festivals sind für diese Art von Filmen total zentral, weil diese Filme da auf einmal ein großes Publikum finden, auf einen Schlag oder bei einzelnen Screenings zunächst mal, die sie dann wahrscheinlich in der Folge nicht mehr haben. Also eine Aufmerksamkeit auch bekommen von den wichtigen Filmkritikerinnen, den großen Feuilletons, international und so weiter. Und auf einmal sind sozusagen Themen und Filmemacherinnen und Filmemacher im Scheinwerferlicht, die da sonst normalerweise nicht hinkommen. Und das ist eine total wichtige Möglichkeit. Und wenn dann solche Filme auch Preise gewinnen, dann stehen die Chancen gut, dass sie danach auch in den Kinos laufen. Dann haben sie schon auch eine gewisse Aufmerksamkeit erlangt. Und dann stehen die Chancen auch nicht schlecht, dass sich das noch ein paar mehr Leute angucken, dass sich vielleicht ein paar mehr Leute damit auch ernsthafter auseinandersetzen. Und insofern sind die Festivals für diese Art von Filmen total essentiell und es sind auch eigentlich immer schöne Erfahrungen, wenn man dann solche Entdeckungen macht, wenn andere Leute die Filme auch gesehen haben, wenn das auf einmal debattiert wird, wenn das also auf einmal ein wirkliches Thema ist. Und das ist ja was sich, glaube ich, ein bisschen verändert hat. Es gab früher, also so erzählt man sich das immer und ich glaube, das stimmt aber auch, wenn man sich so die Memoiren von Leuten anguckt, gab es in den 60er Jahren Filme, die haben alle geguckt und dann haben alle darüber geredet. Also wenn es einen neuen Antonioni, einen neuen Fellini, einen neuen Godard, einen neuen Bergmann gab, dann war das selbstverständlich, dass die Leute sich die in den ersten Wochen, nachdem die Filme in die Kinos gekommen sind, angeguckt haben und dann war das ein Gesprächsthema. Und das ist ein Stück weit vielleicht verloren gegangen, weil die Leute eben viel weniger ins Kino gehen. Und weil es jetzt auf einmal natürlich auch andere Sachen gibt, über die Leute reden jetzt vielleicht eher dann über die neue Netflix-Serie oder so. Aber die Festivals geben die Möglichkeit, dann eben doch nochmal solche, ja, vielleicht herausragenden, innovativen, interessanten Filme sich genauer anzugucken und darüber genau zu reden und sich genau darüber Gedanken zu machen und das ein Stück weit mal vielleicht auch in so einer Festival-Bubble, in so einer Blase ins Zentrum des Interesses und der Begierde zu stellen oder so. Das ist eigentlich sehr schön, finde ich.
Der Film in den 1950er und 60er Jahren hatte sicherlich eine ganz andere Relevanz. Erstens wegen Fernsehen, heute natürlich Internet und Serien und alles Mögliche. Und es ist natürlich klar, dass so ein Genre in seiner Wirksamkeit und auch in dem Feedback, was die Macher denn bekommen und wo man ja quasi indirekt schon auch mit dem Publikum, was ja dann quasi die ganze Gesellschaft ist, spricht. Heute ist es dann vielleicht auch eher so, dass man mit solchen Filmen und Dokumentarfilmen und eher Leute erreicht, die Akademiker sind, die dann aber vielleicht auch bestimmende Personen in der Gesellschaft werden, die auch vielleicht selber nicht mit Kunst zu tun haben, aber in der Wirtschaft unterwegs sind, in der Politik unterwegs sind, was so ein bisschen auch die Aufklärung des Zivilgesellschaftlichen, wenn man das mal so sagen darf, in der kapitalistischen Ökonomie gibt es die ja und muss es die ja geben, darauf mal Einfluss hat, also auf vielleicht gar nicht mal auf die große Breite der Leute, aber eben auf die Macher des ganzen Ladens.
Ja, das ist auf jeden Fall auch eine interessante Frage. Ich glaube, dass das ein bisschen von Land zu Land verschieden ist und es gibt in Deutschland tatsächlich eine viel weniger stark ausgeprägte cinephile Kultur, als es das in anderen Ländern gibt. Also es gehen tatsächlich hier weniger Leute ins Kino und es wird auch weniger ernst genommen und es wird als weniger wichtig erachtet als beispielsweise in Frankreich. Frankreich ist wahrscheinlich so das krasse Gegenbeispiel. Und man weiß in der Tat von manchen Filmen, dass die nicht nur gesellschaftliche Debatten ausgelöst haben, das gibt es in einigen Fällen, sondern dass sie auch realpolitisch was verändert haben. Also der Film Rosetta von den Dardenne-Brüdern, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, hat zum Beispiel zu einer Gesetzesänderung in Belgien geführt, wo es um so prekär beschäftigte, kurzzeitbeschäftigte Jugendliche geht, also die Verbesserung eigentlich von Arbeitsverträgen. Und dazu hat wohl dieser Film beigetragen und das firmierte dann auch unter Projet Rosetta oder so in der belgischen Politik. Und da kann man sagen, scheint es wohl so gewesen zu sein, dass sich tatsächlich auch belgische Politikerinnen und Politiker diesen Film angeguckt haben. Ich habe irgendwie die deutschen Politikerinnen und Politiker im Verdacht, dass sie weniger in die relevanten Filme gehen. Das könnten sie vielleicht ein bisschen mehr machen. Bei so Leuten aus der Wirtschaft habe ich da eigentlich überhaupt keine Hoffnung, muss ich ehrlich sagen. Oder was die dann gucken, das ist dann genau das, was sie besser nicht gucken sollten.
Na, ich denke aber, dass das so ein man spricht immer gerne von den Eliten. So, die haben ja so einen zweifelhaften Ruf in der naiven Interpretation von Politik, die dann immer Hinterzimmer und Golfplatz Verschwörungen wittert, wo die da alle unter einer Decke stecken. Letztendlich ist es aber doch eine Sphäre von Leuten, die miteinander auch in so einem vielleicht unsichtbaren, vielleicht auch sichtbaren Netz verwoben ist. Also man kennt sich aus der Schule, man kennt sich von der Uni, man will ja auch ein bisschen präsentieren als Vertreter der Wirtschaft oder der Politik. Man will ja nicht als ungebildet dastehen und geht dann doch mal hier mit und muss vielleicht auch mal mit zu irgendeinem Filmfestival, um dort zu präsentieren, seine Partei. Und wenn die eine Partei da ist, dann muss die andere auch da sein. Und dass da schon ein gewisser Echoraum auch besteht innerhalb dieser, also jetzt im positiven Sinne, Elite.
Ich bin da nicht so sicher, ob das in Deutschland in dem Maße der Fall ist, ehrlich gesagt. Also ich sehe da wenig Vertreter der Parteien bei den großen Filmfestivals, die danach dann über das debattieren, was da irgendwie filmisch zum Ausdruck gekommen ist. Und da, wo die Politik sich stark einmischt oder wo man merkt, dass da irgendwie ein bestimmtes politisches Filmverständnis vorherrscht, finde ich das auch oft eher nicht so sehr zu begrüßen. Also die haben dann oft auch irgendwie eben die Vorstellung, dass es gesellschaftlich relevante Themen gibt, die publikumsfreundlich aufbereitet werden müssen, damit das möglichst viele Leute gutieren können und sich dann dafür interessieren. Was im Grunde ja auch gar nicht völlig falsch sein muss, aber meistens ist das eine Vorstellung von Filmen, die dazu führt, dass es alles komplett nivelliert wird und auf ein auf ein Niveau oder auf eine Art von Erzählung reduziert wird, wo man eben davon ausgeht, dass es das ist, was alle sehen wollen. Und im Endeffekt ist es das, was eigentlich niemand wirklich sehen will und dann auch relativ schnell wieder vergessen wird. Und die Filme, die wirklich interessant sind, also der erwähnte Rosetta, ich nenne den jetzt nochmal, weil es wirklich auch so ein bisschen so ein kleiner Komet war, der in 1999 in Cannes eingeschlagen ist, wo es eben um diese junge, um ihre Existenz bangende Frau geht, die mit ihrer alkoholkranken Mutter zusammen auf so einem Campingplatz eigentlich wohnt. Der ist in der Form relativ radikal. Da laufen die Filmemacher mit der Kamera dieser Protagonistin eigentlich die ganze Zeit hinterher. Man sieht sie die ganze Zeit und man erfährt aber erst so nach und nach, was eigentlich mit ihr los ist. Und die üblichen filmischen Mittel werden da eigentlich zunächst auch ein Stück weit verweigert. Und das funktioniert extrem gut und ist extrem intensiv und hat tatsächlich dann auch so, zu so einer Welle von Filmen geführt, die das ein bisschen imitiert haben. Aber ich glaube, so ein Film, bin ich nicht sicher, ob der dann von den Politikern tatsächlich angenommen worden wäre oder gefördert worden wäre. Also gerade da, wo die Politik sich zu stark in die Förderpolitik einmischt und eben denkt, sie müsste jetzt gesellschaftlich relevante Sachen fördern, habe ich eigentlich eher Bedenken, dass sie da mehr Schaden anrichten, als was Gutes zu tun.
Das ist ja keine Frage, dass ein Politikerpartei, also ich hatte insgesamt auf, irgendwie wichtige Leute rekurriert. Der Politiker wird natürlich im nationalen Interesse eher eine Erziehungsaufgabe sehen in so einem Film und das, was er für die Standortfunktionalität für sinnvoll hält, dann vielleicht auch gerne propagieren wollen, wie das vielleicht auch in der DDR. Mhm. Da allerdings mit einem anderen Zweck, der sich dann ja auch niedergeschlagen hat, praktiziert wurde. Aber das wäre doch auch eine Herausforderung für einen Film, wenn er sich eben in der Wahl der Mittel darauf konzentriert, vielleicht die Hirne und Geister zu öffnen, eben auch gerade dieser relevanten Personen und damit gesellschaftlich wirksam zu werden. Vielleicht, es wäre eine andere Frage, ob man massenwirksam werden kann, wenn es so eine Filmkultur gibt, wie 50 Jahre Italien oder, wie du sagst, in Frankreich immer noch.
Zum Teil.
Und klar, also da würde man sicherlich auch einen Massenfilm machen, aber so ist natürlich auch ein, ich nenne es jetzt mal so, Elitenaufklärungs- oder Verbesserungs- oder Schlaumachfilm, doch auch von der Wahl der Mittel, also in deren Köpfe, in deren Vorstellungen, mit deren Hintergründe, die in Wirtschaft und Politik halt irgendwie zu managen haben, eindringen und andere Wege aufzeigen, andere Kriterien vielleicht für wichtig unterstreichen und sowas.
Ja, also ich bin wirklich, glaube ich, mit dieser Elitenidee nicht so ganz so happy, wie du dir vielleicht denken kannst. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Filmpublika aus sich ganz heterogen zusammensetzen und dass man das gar nicht so sagen kann, dass da jetzt irgendwie, weil das vielleicht sogenannte anspruchsvollere Filme sind, dann da irgendwie nur Intellektuelle oder zukünftige Eliten oder was auch immer reingehen oder sich das angucken. Sondern ich glaube tatsächlich, dass es so ein Begehren nach so seltsamen, vielleicht erstaunlichen filmischen Formen eigentlich durch verschiedene Gesellschaftsschichten gibt. Und ich glaube auch nicht, dass sich das unmittelbar in Politik umsetzen lässt oder normalerweise nicht. Ich habe das Rosetta-Beispiel genannt, aber es gibt sicherlich, es ist, glaube ich, eher so, dass Leute dann anfangen, sich mit Themen zu beschäftigen, dass sie sich anfangen, dafür zu interessieren und dass sie anfangen, darüber intensiver nachzudenken und dass sie dann über den Film hinaus ein Interesse daran haben, was sich dann vielleicht verstärkt. Also eher im Sinn tatsächlich von sowas wie gesellschaftlichem Diskurs, der dann vielleicht bei einzelnen Leuten anfängt, ob die jetzt aber irgendwie Eliten oder Influencer sind oder so. Das muss doch gar nicht unbedingt so sein. Es reicht ja schon, wenn einzelne Leute dann ein bestimmtes Bewusstsein bekommen, dann vielleicht mit anderen Leuten darüber reden, die sich dann wiederum dafür interessieren. Also ich denke, dass man eigentlich viel mehr dann von dem Film auch nicht erwarten kann, außer dass es eben so eine Art Education sentimentale vielleicht ein Stück weit ist, dass man nämlich Sachen auf eine Weise anders versteht. So wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, dass man auf einmal Probleme aus einer Innenperspektive begreift, die man vorher nur vielleicht abstrakt verstanden hat oder sich vielleicht dafür nicht interessiert hat. Aber auf einmal gibt es so einen Moment, wo man merkt, man könnte auch in dieser Lage sein und es fällt einem eigentlich gar nicht so schwer, sich in das Schicksal reinzudenken, was man da auf so intensive Weise vorgeführt bekommt. Und ich glaube, das sind eigentlich so die entscheidenden Momente. Das muss man dann vielleicht gar nicht, wie gesagt, in Gesetzestexte gießen, sondern das Entscheidende ist eigentlich eher das Verhältnis in der Gesellschaft der einen Leute zu den anderen und die soziale Fantasie, die dann damit zusammenhängt, dass man sich einfühlen kann in die Lage von bestimmten Personen.
Und das meinte ich so ein bisschen auch. Und diese Frage Wahl der Mittel. Wenn wir uns unterhalten oder wir mit jemandem, den wir kennen, ist man ja schon bemüht, dass man das, was man sagen will oder was man gerade so an Gedanken formuliert, dann auch in einer Form rüberbringt, die der andere versteht. Und man schaut ja mal, wenn man was sagt, recht skeptisch in das Gesicht des Gegenübers, ob das dann wirklich so angekommen ist, wie man es meint, oder ob man da in ein Fettnäpfchen getreten ist und man da was korrigieren muss, was ergänzen muss und so. Und so stelle ich mir das aber auch für einen Filmemacher vor, dass der natürlich auch, wie dieser Film aufgenommen wird, ankommt in den Hirnen derjenigen, die ihn sehen, was ja auch unterschiedliche Voraussetzungen hat. Man muss sich ja dann doch so ein bisschen einschießen auf ein Zielpublikum und kann ja nicht alle im Visier haben und die Form entsprechend wählen, dass man die Leute, die man erreichen will, sich auch ein bisschen vorstellt als Menschen. Mhm. Also ich kann mir das nicht anders vorstellen, einen Text zu schreiben oder eben auch einen Film zu machen, ohne dass ich eine gewisse Vorstellung habe von dem Subjekt mit seiner Bildung, seinem Wissen, seinen Vorurteilen, seinen Zwängen, denen er unterliegt auch und darin wiederum alles einordnet, was er sieht und hört an Argumenten und an Bildern. Also, dass man sich damit doch auseinandersetzen muss.
Total interessante Frage. Und ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist von Filmemacherin zu Filmemacherin. Es gibt natürlich nicht wie in so einer Gesprächssituation wie bei uns jetzt das, was man die phatische Kommunikation nennt, also da, wo man immer wieder den Kontakt herstellt und sich vergewissert, dass das verstanden wird oder dass vielleicht irgendwie Nachfragen antizipiert werden, auf die man dann schon während man redet gleich versucht zu antworten, weil es man so ein Stirnrunzeln oder so eine Skepsis im Gesicht des anderen sieht. Das ist im Film natürlich so nicht möglich, weil der Film ja keine Live-Kommunikation ist, genauso wie ein Roman oder so. Das ist alles geschrieben und dann wird es später rezipiert. Also es gibt irgendwie diese Phasenverschiebung. Gleichzeitig gibt es aber durchaus das, was Filmwissenschaftler auch manchmal die Mise en face nennen und eigentlich was davon auch abgeleitet ist. Also das, wo man immer wieder eingetaktet wird als Zuschauerin oder Zuschauer auf das, was in dem Film passiert. Und es gibt natürlich verschiedene filmische Mittel und verschiedene Konventionen, die das leisten. Also dass es irgendwie so Ankerpunkte gibt, die uns dann damit verbinden, dass wir irgendwie was die Figur erlebt, auch erleben. Und wir sozusagen in dem Sinn eingetaktet werden auf den emotionalen Rhythmus dieser Erzählung. Ich glaube aber, dass also es gibt ja unterschiedliche Mittel und es ist auch den Filmemachern unterschiedlich wichtig, die Publikumsreaktionen und das Verständnis des Publikums zu antizipieren. Und ich glaube, es gibt Filmemacherinnen und Filmemacher, die viel stärker ihre filmische Form von dem eigenen Erleben des filmischen Gegenstands her ableiten. Also wenn ich jetzt nochmal an den vorhin genannten Pedro Costa denke, da glaube ich, geht es sehr stark in diesen Filmen auch um ein Zeiterleben, was er mit den Einstellungen transportiert. Während, wenn man jetzt so das andere Extrem nennt, das ich auch erwähnt habe, Ken Loach, der von Drehbüchern ausgeht, die immer wieder derselbe Drehbuchautor schreibt, dann ist das sehr viel stärker auf eine konventionelle dramaturgische Form hin ausgerichtet, von der anzunehmen ist, und tatsächlich ist es auch so, dass sie sehr viel mehr Zuschauerinnen und Zuschauer gutieren können. Also sehr viel mehr Leute werden sagen, der Film sagt mir was, das habe ich verstanden, der nimmt mich mit, der hat mich emotional aufgewühlt, weil da genau die dramaturgischen Tricks eigentlich angewandt werden oder die klassischen dramaturgischen Linien, die man auch ein Stück weit antizipieren kann, wo wir uns als Zuschauer eigentlich, obwohl das alles fürchterlich ist, was wir da erleben, trotzdem ein Stück weit in Sicherheit fühlen kann, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass dieser Film diese Linie so komplett verlassen wird. Das heißt, da sind wir in einem Genre, was einfach auf eine gewisse Weise funktioniert und was uns ein gewisses Erleben von vornherein verspricht und uns das dann auch letztlich liefert. Und zwischen diesen beiden Polen des sehr stark Antizipierens dessen, was das Publikum oder ein Großteil des Publikums erleben wird und verstehen kann, und dem sich extremen Einlassen, dem emphatischen Einlassen auf den Moment, auf den Gegenstand, auf die Eigenlogik, vielleicht auch die Eigenzeitlichkeit, die Räumlichkeit. Zwischen diesen beiden Polen, glaube ich, passiert ganz viel und ganz viel Unterschiedliches und total Interessantes, was eben weder die eine noch die andere Form so extrem bedient, sondern versucht, dann einen Zwischenweg zu finden, der dann auch oft besonders interessant ist.
Gut, ich meine, man könnte ja davon ausgehen, dass wenn ich selber ein Mensch bin und davon ausgehe, dass alle anderen Menschen im Wesentlichen genauso sind wie ich, dass ich durch die Authentizität und das Unmittelbare natürlich erstmal gut beraten bin, dass ich dann automatisch jeder andere Mensch sein könnte. Und durch diese Intensität, die ich dann vielleicht in mir zulasse und dann daraus meine Form auch wähle oder meinen Erzählstrang oder so, also dass ich da nie so richtig falsch liegen kann, weil ich selber als Mensch immer in der Welt bin und für jeden eigentlich prinzipiell nachvollziehbar bin. Was ich vorhin sagte mit den Filmen, die ich dann immer gleich wieder wegzappe, da ging es mir gar nicht so sehr um die vielleicht vergriffene Form, den Kitsch und so, der da manchmal drin vorkommt, sondern eher um die Position desjenigen, der da mit dem Film spricht. Dass der doch einen sehr gefilterten eigenen, vielleicht sogar ideologischen, also eigentlich, das waren immer die Gründe, weshalb ich abgeschildert hatte, Blick auf die Sache hat. Dass der also gar nicht den beschriebenen Umstand erstmal zur Kenntnis nimmt und vielleicht auch, wo eine Rolle spielt, schon auch das Wissen um die Gründe. Also man kann, glaube ich, nichts darstellen, wenn man die Gründe nicht weiß oder zumindest spekuliert oder irgendeine Ideologie auch dazu pflegt in seinem Kopf über die Gründe, weshalb diese Armut, diese Prekarität oder sowas so ist, wie sie ist. Das wird man schon an den verschiedenen Akzenten, denke ich, auch sehen. Und wenn ich dann so einen Film anfange zu gucken und dann sage, da will jemand seine Ideologie vermitteln, seinen sehr eingeschränkten gesellschaftlich-analytischen Blick, wo ich sage, oh Gott, nee, lass es sein, vergiss es. Egal, was du jetzt noch machst, was du mir für bewegende Szenen jetzt hier noch zeigen wirst in dem Film, das, was dabei rauskommt, wird mich eher frustrieren, weil du damit einen falschen Input in die Gesellschaft, wahrscheinlich eher einen moralistischen, wie es so üblich ist, reinsetzt und dann ertrage ich den Film schon nicht mehr, weil also der Moralismus ja sowieso so ein Grundproblem aller Gesellschaftskritik darstellt. Und insofern meine ich, dass so ein Filmemacher dann, wie übrigens jeder Künstler, in so einer Position von oben, weil er die Mittel beherrscht, weil er auch, wie du sagtest, auch Tricks anwenden kann, wie man die Leute kriegt und so. Und das ist ein bisschen so eine Asymmetrie in der Kommunikation, die man vielleicht dann auch nicht so ausnutzen sollte oder das vielleicht auch als Aspekt des Kunstmachens irgendwie drin haben sollte im Hinterkopf, dass man von einer mit Mitteln ausgestatteten Position ausspricht, der Leser, Hörer, Zuschauer ausgeliefert ist, und wenn er sich da nicht so distanziert drauf ist, vielleicht, also dass ich ihn manipulieren kann dadurch.
Ja, ich glaube, du hast durchaus recht mit dieser Beobachtung, also auf jeden Fall der Asymmetrie, auf jeden Fall der unausgewiesenen Vorannahmen, die da eine Rolle spielen, auch was die Gründe der Probleme angeht. Das ist tatsächlich ein interessantes und wichtiges Problem und man kann sich daneben angucken, wie die Leute damit umgehen. Es gibt auf jeden Fall sowas wie klassistische Vorurteile, wo Leute eben auch wiederum einen anderen Klassenhintergrund haben und eigentlich das, wofür sie sich da interessieren oder faszinieren, gar nicht wirklich in einem emphatischen Sinn versuchen zu verstehen, weil sie eben so stark vernagelt sind von ihren eigenen Vorurteilen, wie die Leute da sind, dass sie dann eigentlich gar nichts mitbekommen von dem, was da tatsächlich passiert. Ich glaube, es gibt aber auch durchaus andere Beispiele und andere Möglichkeiten und ich glaube, dass es auch durchaus möglich ist, da irgendwie den eigenen Klassenstandpunkt oder den eigenen Klassenhintergrund zu transzendieren und vielleicht liefern Filme auch Möglichkeiten oder Gründe dafür, genau das mal zu versuchen. Es gibt sicherlich beide Beispiele und das Buch, was ich vorhin erwähnt hatte von dem Steven Pimper, der geht eben sehr stark davon aus, dass das im amerikanischen Film das Hauptproblem ist, dass eigentlich immer wieder die Armen so dargestellt werden, als seien sie entweder die Bösewichte, das sind sozusagen die anderen, die andere Seite, das Dunkle der bürgerlichen Gesellschaft, oder als seien sie im Grunde sowas wie Clowns, als seien sie eigentlich so ein bisschen unfreiwillig komisch, oder als seien sie die Trickser und die Schlawiner, oder schließlich die Bemitleidenswerten. Also es gibt eigentlich so Kategorien von Armen, die mit der Wirklichkeit wenig zu tun haben, die relativ stereotyp sind und auch selbst wenn sie gar nicht als Stereotype rüberkommen, doch immer wieder in eine von diesen Typenkategorien fallen. Und damit machen sich die Filmemacher es natürlich auch sehr leicht, ein bestimmtes Verhältnis zu den Figuren aufzubauen, die dann eigentlich die Figuren als Menschen gar nicht mehr wirklich ernst nehmen. Und wenn man das machen würde, was du vorhin gesagt hast, dass man einfach davon ausgeht, dass man als Mensch auch menschliche Probleme verstehen kann, also im Sinn von so einer Empathie, dass man dann aber auch sagen muss, es handelt sich dann bei jeder Figur um einen möglichen Mensch. Das ist ja eigentlich eine ganz schöne Idee, auch bei Spielfilmen, dass man sagt, ich weiß, das ist fiktiv, aber es könnte ein reales Schicksal sein. Es ist ein möglicher Mensch und es ist ein reales Problem. Dann hat man eben die Möglichkeit, sich vielleicht auch in einer größeren Komplexität auf diese Figuren einzulassen. Und dafür gibt es durch die ganze Filmgeschichte hindurch ganz wunderbare Beispiele.
Ich muss mal auf die Uhr schauen. Ich glaube, wir haben uns total verquatscht. Also ich fand diese Stunde faszinierend und ich würde gerne weitermachen. Und
ich auch. Ich würde gerne noch so viele Filmtitel nennen, ja, die Leute gucken können.
Hey, das
soll ich mal noch?
Das machen wir noch mal, das Ding.
Okay.
Ich weiß nicht, was jetzt noch zu hören ist von dem, was wir. Ich sag schon mal tschüss und bedanke mich bei dir, dass du hier aufgeschlagen bist.
Und, ja, gerne.
Ja, und bald wieder. Und
hat mir Freude gemacht.